Herr, wir beten dich an, wir preisen dich, wir rühmen dich, Herr, denn du bist würdig, als das Lamm Gottes geehrt zu werden. Die 24 Ältesten, sie legten ihre Krone nieder, weil sie dich anbeten. Und wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich verherrlichen, Jesus, auch heute in dieser Abendstunde. Sei gegenwärtig. Heiliger Geist, übernimm du die Führung, übernimm du die Gedanken. Denn du wirst uns beschenken mit Güte, Barmherzigkeit, Liebe und Frieden und alles, was wir brauchen. Danke, Herr, für heute Abend. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir wollen heute etwas hören, nämlich dass Gott gut ist und dass er gute Gedanken mit uns hat und für uns hat und dass Gott einfach die Absicht hat, noch mehr Gutes zu tun denn je zuvor. Denn er hat schon Gutes getan durch Jesus Christus, aber das ist noch nicht alles. Er will noch viel mehr Gutes schenken. Ich möchte euch herzlich einladen für morgen. Morgen ist das Thema, Gott will deine Wiederherstellung, was es auch immer heißt. Gott will etwas an dir tun. Du bist noch nicht fertig. Da gibt es noch so viele Reparaturarbeiten zu vollbringen. An uns, Gott möge uns alle segnen. Herzlich willkommen. So, ich lade dich also zu den nächsten Gottesdiensten ein. Ja, auf dem Zettel steht da das Wissenswerte drauf. Herzlich eingeladen. Gott will. Weißt du, was Gott alles will für dich tun? Was er schon alles getan hat? Rechne mal aus. Weißt du, er hat alles, was du brauchst. Du musst nur zu ihm kommen. Ihn bitten und es wird geschehen. Gott meint wirklich gut mit uns Menschen. Auch wenn es manchmal im ersten Augenblick gar nicht so gut aussieht. Da denkt man, Mensch, seitdem ich Christ bin, muss ich so viel Trübsal, so viel Schwierigkeiten, so viel Anfechtung, so viel Kämpfe, so viel Stürme durchmachen und. So viel Probleme. Aber in den Problemen werden wir stark. Heute Morgen habe ich Post bekommen. Jemand schrieb aus USA, ein Bauer. Und da schrieb er unter anderem, wenn Gott nicht wahrscheinlich aus dem Dürregebiet, also jetzt eine Dürre, wo der da ist, oder Natur, also Dürre. Und er sagt, wenn Gott nicht eingreift und nicht sofort einen Regen schickt, werden wir alle sterben. Wenn Gott nicht eingreift. Und genau das ist mein Thema, mein Gedanke, das mich heute Morgen oder von heute Morgen inspiriert hat. Wenn Gott nicht eingreift, werden wir alle sterben. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, wir werden es nicht überleben, auch die Endzeit, in der wir jetzt uns befinden. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, also wir brauchen ein Wunder von Gott. Und in diesem Satz, wenn Gott nicht eingreift, werden wir alle sterben, steckt eine große Wahrheit drin. Wenn der Herr das Haus nicht baut, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wenn der Herr uns nicht führt und leitet, kommen wir nirgendwo hin und so weiter. Wenn Gott nicht eingreift, werden wir alle unter die Räder kommen. Also dieser Satz, dann natürlich seine ganze Not geschildert, also dass die Tiere, dass er Not schlachten muss und. Wenn Gott nicht eingreift, dann werden wir das ganze Geld verlieren, dann werden wir verarmen, dann werden wir verhungern, dann werden wir womöglich noch umgebracht werden. Also wenn Gott nicht eingreift, wir brauchen die Hand Gottes, die gnädige Hand Gottes, dass sie sofort eingreift. Und in der Bibel haben wir das. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Gott meint es gut mit uns. Also, wenn Gott nicht eingreift, werden wir abfallen. Denn die Verführung ist so groß, dass selbst die Auserwählten, wenn wir welche sind, selbst wenn die nicht mal durchkommen. In der Bibel heißt es, wenn schon am grünen Holz sowas passiert, was soll das am trockenen Holz passieren? Was das trockene Holz sagen? Also nur der Beistand Gottes bringt uns weiter. Also wenn Gott nicht seine Hand dazwischen hält, ich denke nur an die Geschichte von den Kindern Israel, als sie auszogen. Die Ägypter sind hinter uns, die Ägypter sind hinter uns, die Ägypter sind hinter uns. Und dann hat der Herr seine Hand dazwischen gehalten. Und plötzlich fielen denen die Räder ab. Plötzlich ging es nicht mehr weiter, plötzlich kam ein Durcheinander und so weiter. Gott trat dazwischen und auch in unserem Leben muss Gott dazwischen treten. Und wir brauchen so ein gnädiges Eingreifen Gottes für uns. Wenn Gott nicht eingreift, also Gott muss sich einschalten, muss einsteigen in unser Geschäft, in unser Leben, in das, was wir tun. Und Gott will eingreifen. Wir müssen nur rufen. Rufe mich an und plötzlich greift er dann ein. Wenn Gott nicht eingreifen würde, denk drüber nach. Der Segen Gottes kommt vom Herrn und der Segen Gottes, die Macht Gottes kommt von ihm, alles kommt von ihm, also ohne ihn können wir gar nichts tun, wir sind abhängig von ihm. Wenn Gott nicht eingreift, dann nützt das Beten nicht, dann nützt das Kämpfen nicht, dann nützt die ganze Arbeit nicht, dann nützt das ganze Geben nicht. Gott muss eingreifen und aus nichts was machen. Er muss seine Macht offenbaren. Also wir brauchen eine Offenbarung Gottes und das ist so dringend. Und er will sich offenbaren. Rufe mich an, ich will dich erretten. Greif ein, Herr. Und ich bete jetzt auch für diesen lieben Bruder, lieber Heiland. Das war so wie ein Hilfeschrei, wie ein Gebet aus einem fernen Land. Wenn du nicht eingreifst, wenn du nicht Regen schickst, wenn du nicht Natur begünstigst und die Natur segnest, Herr, dann werden wir alle sterben. Aber nicht nur der Bauer dort, sondern auch wir, wenn du nicht an uns ein Wunder tust. Und wir brauchen alle miteinander heute Abend ein Wunder. Halleluja. Ein Wunder der Liebe Gottes. Ein Wunder seiner Herrlichkeit. Wir brauchen das. So, solange Gott nicht handelt, nützt alles nichts. Dann nützt der Teufel uns meistens aus. Also Gott, wir brauchen das gnädige Eingreifen Gottes. So, wenn Gott sich noch nicht offenbart, wenn Gott nicht redet, wenn Gott nicht segnet, wenn Gott nicht hilft, also lasst uns bereit sein, damit Gott eingreifen kann. Und ich habe mir gedacht, was muss ich tun, damit Gott in meinem, und jetzt meine ich unserem Leben, eingreift. Was muss ich tun? Gott will dein Bestes. Und morgen werde ich über die Wiederherstellung sprechen und ich bin auch erstaunt, was für Gedanken Gott mir gegeben hat über die Wiederherstellung. Wiederherstellung ist nur viel mehr, als dass du dein Geld zurückbekommst oder dein Haus wieder zurückbekommst oder dein Erbe zurückbekommst. Gott will dich wiederherstellen. Weißt du, dass du wieder das bist, was du vor dem Sündenfall gewesen wärest. Also Gott will dein Bestes, nicht nur ein bisschen verbessern und dich ein bisschen flicken. Nein, er will alles neu machen. Das ist, was Gott will. So, überleg einmal, wer meint mit dir wirklich so gut? Gibt es irgendjemand, einen Menschen, der wirklich mit dir gut meint? Der Einzige, der wirklich gut mit sich meint, das bist du selber. Du bist derjenige, der ernst das besser will und so weiter. Aber dein Vater meint es wirklich gut. In der Bibel, die Geschichte vom verlorenen Sohn lässt mich nie los. Ist so eine Geschichte, das fasziniert mich, denn wir waren alle verloren mal. Mein Vater hat Brot die Fülle. Ich will zu meinem Vater gehen und ich will mich ihm unterstellen und er wird mich versorgen. Und der Vater hat ihn versorgt. Der himmlische Vater wird auch dich versorgen. Und erst beim Vater, dem himmlischen Vater, erlebst du die wahre Liebe Gottes, was wahre Liebe ist. Der Vater, der hat alles, der muss dir nicht helfen, aber der hilft dir, weil er das irgendwie so innerlich verpflichtet fühlt, weil du sein Kind bist. Und nur der Vater spricht gut über dich. Die anderen sprechen gar nicht gut über dich. Denk, hör doch, was der Bruder da redet. Und was die Schwester da redet. Ich frage, wo ist die Schwester von dem Bruder gewesen? Der wird bestimmt noch ein paar Schwestern gehabt haben. Aber die reden nicht gut. Und so weiter. Dieser, dem schenkst du alles. Dem hilfst du. Aber mir, bei deinem himmlischen Vater, wirst du immer noch ein Plätzchen finden. Bist irgendwo immer zu Hause. Irgendeine Kammer wird er für dich schon noch finden. Also wenn du Not hast, darfst du jederzeit dich an ihn wenden. Gott hat gute Gedanken. Die Bibel sagt nicht Gedanken des Leides oder der Traurigkeit. Nein, er hat Gedanken der Hoffnung mit dir. Er macht dir immer Hoffnung. Verschafft dir einen Platz im Himmel. Jesus geht voraus, dir einen Platz zu bereiten und sagt, ich will wiederkommen und dann dich zu mir nehmen. Gott ist so beschäftigt für dich, für deine Sache, für dein Anliegen, für deine Probleme. Wenn du das alles wüsstest und sehen würdest und begreifen würdest, wenn Gott dir so eine Rechnung stellen würde, was er so alles schon für dich gemacht hat. Schau mal vor, so eine Rechnung, wie er dich so vertritt und wie er für dich das und jenes eingefädelt und eingeleitet hat, der dich versorgt mit Wasser und Luft und Leben. Also wenn du die Rechnung mal bezahlen müsstest, könntest du gar nicht. Und dann noch Erlösung. Er gab seinen Sohn. Mehr hat er nicht mehr gehabt, hat sich verausgabt für dich. Gott ist allein an deinem Glück interessiert, dass aus dir was wird, dass du dich entwickelst und so weiter. Und dass es so ist, hat er als Beweis seinen Sohn in diese Welt geschickt. Mit Gott sollst du ein gutes Leben beginnen und anfangen zu leben und soll es leben. Also nur mit Gott. Gott will also nicht nur verbessern, sondern er will dich ausfüllen, durch und durch. Dass dein Leben das Optimale wird. Und was wäre dein Leben optimal? Überleg einmal, du kennst dich selbst am besten. Du weißt, was deine Defizite sind, deine Schwächen sind und so weiter. Wenn du anfängst, mit Gott zu leben, sollte es normalerweise besser gehen. Ist nicht so? Aber ich höre manchmal so in der Seelsorge, Leute kommen und jammern mir vor und sagen, weißt du, seitdem ich Christ geworden bin, geht es mir so viel schlechter. Hast du nicht sowas schon gehört? Hast vielleicht selber auch nicht so gedacht, wäre ich bloß nicht Christ geworden? Wenn es mit einem schlechter geht, seitdem du Christ bist, dann stimmt irgendwas an der ganzen Geschichte nicht. Entweder am Christentum nicht oder an dem Glauben, den du da angefangen hast oder der Gemeinde oder die Vorstellung, die Wünsche, Motive sind falsch gewesen. Wenn es schlechter geht, dann stimmt was nicht. Denn nach meiner Bibel, nach meiner Erkenntnis oder kann ich mit dem Liederdichter sagen, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Aber wenn es schlechter wird, liebe Leute, dann müssen wir vielleicht uns nochmals bekehren, haben nicht begriffen. Entweder hat Gott zu uns geredet und wenn Gott mit uns redet, muss besser gehen. Auch wenn es unten geht, auch wenn es ins Tal geht, es muss besser gehen. Also grundsätzlich, es muss besser werden. Wir werden freier, wir werden erlöster, wir werden glücklicher, wir werden fröhlicher, wir können lachen, wir können wieder danken. Aber wenn du das nicht kannst, stimmt was nicht an der ganzen Geschichte. Entweder hast du dich nur oberflächlich bekehrt, und das passiert sehr oft, dass man, wer möchte Jesus nachfolgen, nur die Hand streckt und dann ist man dabei. So wie bei der Partei oder sonst wo. Nein, das ist mehr. Wenn du dich bekehrst, da ändert sich alles bei dir. Da ändert sich die Richtung und du gehst statt weg vom Leben auf das Leben zu. Gott hat Gedanken des Lebens, nicht des Leidens, des Lebens. Also er plagt Menschen nicht, er versucht die Menschen nicht, er bringt ihn nicht, die Menschen nicht in die Hölle, sondern Gott will uns in den Himmel bringen. Das ist Gottes Absicht. Also er will Gutes in deinem Leben tun. Und wenn du den Himmel nicht mehr in dir hast und fühlst, nein, seitdem ich Christ bin, also früher, da war ich so glücklich. Warum bist du dann Christ geworden, wenn du früher so glücklich warst? Warum hast du dann dich bekehrt? Also das ist die Frage, die ich dann stelle. Also Gott hat ganz anderen Plan, als was wir manchmal so denken und uns einbilden. Deshalb möchte ich für morgen einladen, zu der Predigt früh. Gott will deine Wiederherstellung, was das alles so bedeutet. Der Vater hat schon alles für dich geplant und du musst jetzt in seinen Plan integriert werden und Gott beginnt ganz klein. Gott beginnt ganz klein. Also wenn du denkst, dass Gott gleich mit Vorschlaghammer kommt und dann alles weg, alles so bereinigt, nein, Gott macht Stück für Stück in deinem Leben. Weißt du, und da liegen die Kleinigkeiten bereit. Gott fängt das Gute mit Kleinigkeiten. Bist du zufrieden mit den Kleinigkeiten? Du möchtest natürlich immer das Große haben. Herr, wenn da nicht gleich eine Fuhre Heu kommt, bin ich nicht glücklich. Nein, fang mit den Kleinigkeiten dankbar sein. Gott hat schon das Kleid vorbereitet für den Mann, der hat einen Ring schon bereitgestellt und immer geputzt und abgestaubt und dann hat er das Kalb gemästet. Der hat alles schon vorbereitet, hat sich gefreut, jetzt kommt mein Junge nach Hause. Und du natürlich, und ich sag dir, was das Problem ist, warum dein Weg, dein Leben, seitdem du dich bekehrt hast, immer schwieriger wird. Weißt du, je näher du der Heimat kommst, je näher du dem Vaterhaus kommst, desto mehr hast du dein schlechtes Gewissen. Denkst, oh, was wird mein Vater machen? Wie groß wird der Prügel sein, mit dem er mich dann schlägt? Und so weiter. Und dann hast du alle möglichen Gedanken. Verstehst du, wenn du schlechtes Gewissen hast und je näher du dem Ziel kommst, das ist das Problem, warum du sagst, ja, mir geht's immer schlechter. Es wird immer langsamer. Und dann hörst du, guck mal, die Geschichte ist ja wie beim Jakob. Als ja der Herr sagte, du sollst nach Hause gehen. Er geht nach Hause. Herr, danke, dass ich nach Hause darf. Und dann plötzlich kriegt er die Nachricht, dein Bruder Esau kommt mit 400 Speere entgegen. Es wird alles schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Gott will die Geschichte bereinigen in deinem Leben. Gott will etwas wieder gut machen. Gott will, dass es dir wirklich gut geht und dass die Brüder zusammenkommen. Aber zuerst ist Kampf. Also bevor wir das Ziel erreichen, bevor wir die Segnung Gottes erleben, bevor wir die Herrlichkeit Gottes erleben, bevor wir wieder in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen, haben wir Kampf. Oh Herr, und dann geht diese Familie, diese Hälfte geht darüber und die andere Hälfte geht darüber. Du siehst also, was da los gewesen ist beim Jakob. Und Gott hat nur gesagt, du sollst nach Hause gehen. Da ist noch gar nichts passiert. Also, die Probleme fangen an, wenn es ans Nachhausegehen geht. Zum Vater. Der Vater freut sich. Der Vater erwartet dich schon. Da ist alles schon bereit. Aber du hast ein schlechtes Gewissen. Und bei dir muss einiges passieren. Eigentlich mit unserer Bekehrung, warum es so schlecht geht, ist, weil wir schlechtes Gewissen haben. Weil wir noch einiges eingebrockt haben. Von der alten Schuld, die aufgearbeitet werden muss. Weißt du, denke nur an die Söhne Jakobs, als sie nach Ägypten gingen, ging es auch nicht besser. Das erste Mal war wunderbar, aber dann das zweite Mal, das dritte Mal, bevor sich Josef zu erkennen gibt, du, da gab es, da wurde sogar einer der Brüder als Geisel genommen. Die erste Geiselnahme, offizielle Staatsgeisel. Der Junge bleibt hier, bis ihr kommt mit dem Benjamin. Also du siehst also, du machst dich auf Nachhauseweg, du kommst in den Willen Gottes und dann kriegst du so viele Probleme. Und sagst, wäre ich bloß nicht nach Ägypten gegangen, jetzt ist unser Bruder dort, sitzt fest. Und ist als Spion verhaftet. Also, die haben sich auf das gar nicht vorbereitet. Aber du siehst, Gott lässt zu, damit die Sache aufgearbeitet wird, hier auf dieser Erde. Also dieses ganze schlechte Gefühl und das ganze Übel, das ganze Ekel oder der ganze Stress, den wir da durchmachen, ist nur, weil hier etwas aufgearbeitet werden muss. Gott meint es gut. Und das sind erst 2 Jahre vergangen von der Hungersnot. Und jetzt, oder beim Jakob und Esau, die beiden Brüder müssen sich versöhnen. Und von selbst kommt da nichts. Da muss Gott zuerst den Jakob berühren, nicht den Esau. Weißt du, wir beten manchmal, oh Herr, berühre den Feind, verändere den Feind. Bitte lass, dass der Esau umkehrt, dass er sich auf was anderes konzentriert und nicht auf mich. Aber gar nicht. Der kommt noch dreister, noch tapferer auf einen zu. Gott meint es gut. Gott meint es gut mit deinen Problemen. Wenn du das nur kapieren und begreifen würdest, Gott meint es gut. Er hat nicht Gedanken des Leides. Er will die Sache aufarbeiten, reinen Tisch machen. Weißt du, damit du nach Hause kommen kannst. Du lebst ein von Gott geplantes Leben. Und wenn da Blockaden noch sind und so weiter, wenn es noch nicht so ist, wie es sein sollte, oder wie der Vater es will, dann bist du noch nicht angekommen dort, wo du solltest. Aber erst, wenn du von Gott berührt worden bist, wie der Jakob, dann Gott hat dich berührt. Und dann sagst du, Herr, ich habe deinen Segen und jetzt gehe ich auf meinen Bruder Esau zu und sagt, Bruder, hier bin ich, stich mich, lynche mich, mach mit mir, was du willst. Nein, von wegen, du bist mein Bruder, ich habe dich schon so lange nicht gesehen. Und die nahmen sich in den Arm, küssten sich und weinten vor Freude. Das war die Begegnung. Gott hat den Jakob umgewandelt in Israel. Gott muss dich umwandeln in Israel. Und das heißt, Gott kämpft. Gott muss für dich kämpfen. Gott muss in den Riss treten. Und dann passiert nur das Gute. Oh, bleib doch hier, ich werde dich beschützen. Du bist ja mein kleiner Bruder, auch wenn es nur 2 Minuten war es. Mein Jüngster. Du bist, also ich werde bei dir sein und wir werden Freunde sein, wir werden zusammen kämpfen. Gott, wenn er anfängt uns zu führen, führt uns immer einen Herrlichkeitsweg. Weißt du, wenn Gott anfängt zu arbeiten und wenn Gott sagt, komm, folge mir nach, dann kriegst du nicht einen Plan und sagen, so geht's erst, da umsteigen, da ein Potsdamer Kreuz nachher links abbiegen oder sonst irgendwo. Nein, du musst dich auf ihn verlassen. Jede Sekunde, jeden Tag musst du dich neu auf ihn verlassen. Und das ist für uns schwierig. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Wenn du mit Gott gehst, geht's weiter. Wenn du mit Gott gehst. So, dann ist jeder Weg, wenn Gott dich führt, jeder Weg ein Herrlichkeitsweg. Und dieser Herrlichkeitsweg, den kannst du nur im Glauben bestehen, dich im Glauben bewähren, im Glauben überleben. Und der Heilige Geist bringt dich auf diesen Weg und sagt, bleib ruhig, lauf nicht nach links und rechts. Das ist der Pfad, auch wenn es nur schmaler Trampelpfad ist. Und dort kannst du dann nachher die Dinge positiv beurteilen. Wenn du den Herrlichkeitsweg gehst, dann sagst du, alle Dinge dienen zum Besten. Alle. Denn Gott liebt mich und auch diese Schläge und diese Angriffe, diese Attacken, all das dient mir zum Besten. Und dann bist du positiv eingestellt. Geschwister, es fängt bei uns an, das gute Leben. Es fängt bei uns an, nicht bei Gott. Gott ist gut und Gott bleibt gut in alle Ewigkeit. Er hat sich nicht geändert, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber wir müssen uns jetzt einstellen. Herr, du hast nicht Gedanken des Leides mit mir. Du willst, dass allen Menschen geholfen werde. Und du willst, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist dein Wille. Und bei dir haben wir alle ein Happy End. Jede Geschichte, ganz ob den Jakob, ob jetzt der Esau und Jakob ist oder die Söhne Jakobs sind, alle haben irgendwo auch nach 20 Jahren, auch der Josef, den sie verkauft haben, da in die Gefangenschaft nach Ägypten, sie haben alle ein Happy End. Kinder Gottes haben immer ein Happy End. Gott meint es gut, auch in deinem Leben, auch wenn du abbrennst und wenn du Krach hast und Karambolage hast und Krisen hast und Katastrophen hast, dein Leben hat ein Happy End. Schwer zu verstehen. Aber Gott ist der Regisseur. Er ist der die Geschichte da macht und die Story schreibt. Und da machen die Schwierigkeiten gar nichts aus. Du weißt, der Vater hat's geplant. Der Vater hat's gewollt. Das ist im Willen des Vaters. Und viele wissen nicht, was das gute Leben wirklich ist. Sie belasten sich dann mit allen möglichen Gedanken und so weiter und sagen, sag doch deinem Gott ab. Sie wissen nicht, was das gute Leben ist. Gott will uns entschädigen, sogar doppelt, dreifach. Und wenn es richtig knallhart geht, sogar 7-fach. Wiedergutmachung. Das ist in der Bibel. So, die meisten machen sich frommen Stress und denken, ich muss mich anstrengen, religiös zu sein, ich muss mehr beten, mehr fasten, mehr in Zungen reden. Du möchtest das gute Leben leben. Weißt du, was du machen musst, um das gute Leben zu leben? Dich in die Hände Gottes fallen zu lassen. Einfach sagen, Herr, hier bin ich, segne mich. Sich Gott überlassen. Weißt du, die meisten, die lernen und lernen und lernen und lernen es nie aus und fragen, ja, wie machst du das, welche Methode verwendest du, nach welchem Prinzip, wie machst du das alles? Vergiss es, du musst dich nur in der Hand Gottes fallen lassen. Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Viele handeln nach weltlichen Prinzipien. Gottes Wege sind nicht die Wege dieser Welt, sind ungewöhnliche Wege. Weißt du, Gott führt uns und wenn er uns dann irgendwo hinführt, segnet er uns und gibt uns alles, was wir brauchen. Wenn du nicht das bekommst, was du brauchst, war nicht der Weg Gottes. Aber wenn Gott dich führt, wenn Gott dich rausführt aus einer Sache, versorgt dich mit allem, was du brauchst. Ich denke nur an die Kinder Israel, als sie aus Ägypten auszogen. Gott hat so lange den Pharao massiert, bis er die Kinder Israel ziehen ließ. Die Plage und die Plage und noch eine Plage obendrauf und noch eine Plage und noch eine Plage. 10 Plagen insgesamt und es gab auch danach 10 Segnungen. So, und der Pharao, der arme Kerl, der tut mir so leid. Der wurde so fertig gemacht. Und dann sagt der Herr noch zu Moses und sagt den Israeliten, ganz besonders den Schwestern, sie sollen sich bei den Ägyptern Schmuck ausleihen. Denn wenn sie zu Gott gehen, da dürfen nicht so armselig ohne Ohrringe oder Nasenringe oder Armringe oder Fußringe oder Fußketten und so weiter. Die dürfen nicht armselig vor Gott erscheinen. Sie sollen, bitte fragt die Ägypter, dass sie euch gute Gaben geben. Und die Ägypter haben damals Gold gehabt noch. Und weißt du, was sie machen? Die Ägypter sagen, nehmt alles mit, das ist alles für euch. Nehmt alles mit. Nehmt, dient eurem Gott, preist eurem Gott, betet euren Gott an. Und sie sind losmarschiert und losgezogen. Und so weiter. Weißt du, Gott hat es gesegnet. Und Gott hat gesagt, ihr habt für die Ägypter umsonst gedient. 400 Jahre habt ihr umsonst gearbeitet. Die Zeit ist vorbei. Und jetzt solltet ihr dem lebendigen Gott dienen. Und nehmt es mit gutem Gewissen. Das, was sie euch geben, nehmt mit Dankeschön an. Das ist kein Diebstahl. Das ist etwas, eine Gabe Gottes und das ist ein Geschenk Gottes. Geht hin und genießt es. Also sind entlohnt worden, sehr gut entlohnt worden. Jetzt hat doch das irgendein verrückter Rechtsanwalt in Ägypten hat Anzeige gegen den Staat Israel gemacht und die haben gesagt, die Juden sollen jetzt entschädigen für die ganzen Schätze, dass sie aus Ägypten da rausgenommen haben. Also einige Milliarden mit Zins und Zinseszinsen und so weiter, hat er ausgerechnet, was sie zurückgeben sollten. Die hätten die Ägypter bestohlen. Die haben die Ägypter nicht bestohlen. Dann hat auch, das gab auch eine Diskussion, die Rabbiner haben zurückgeschrieben, dann nein, wir haben nicht bestohlen, sondern wir haben umsonst gearbeitet, wir waren Sklaven, ihr habt uns ausgenutzt, und Ägypten hat ausgenutzt, wir müssen eigentlich von euch noch Entschädigung verlangen für die 400 Jahre. Aber wie auch immer, die sind also mit reich beschenkt, reich begütert sind sie ausgezogen, nicht als armselig. Wenn Gott dich führt, gehst du keinen armseligen Weg. Gott meint es gut mit dir, das ist mein Thema heute. Gott hat gute Gedanken mit jedem Einzelnen von uns. So, dann gehst du keinen armseligen Weg. Aber wir haben ein Problem. Viele machen aus dem, was Gott ihnen gegeben hat, nichts draus. Im Gegenteil, sie rissen die Ohrspangen von den Ohren und so weiter und haben das Gold genommen und das Gold kalt draus gemacht. Gott hat sie beschenkt, Gott hat sie gesegnet mit allen guten Gaben und was machen sie? Das goldene Kalb schmelzen ein. Diese Schätze, diese unschätzbaren Schätze schmelzen sie ein. Die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und genau das ist das Problem, was die Menschen alle machen, denn Gott reich segnet. Deshalb geht's vielen Leuten schlecht, weil sie nicht aus ihrem Leben das machen, was Gott ihnen gegeben hat. Sie verprassen wie der verlorene Sohn das ganze Erbe da mit Hurer und Ehebrecher und Saufbolde und Lumpen. Sie verprassen. Sie zerstören den Wert ihres Lebens, verausgaben sich, so wie die Israeliten hier. Die haben schnell, wir machen das goldene Kalb, wir brauchen jetzt irgendjemand, der vor uns hergeht. Das Problem war damals, Moses hat sie geführt und da war er beim lieben Gott im Gebet auf dem Berg oben, hat das Gebot, die Gebote empfangen und es hat natürlich nicht so schnell wieder runtergekommen, wie er raufgekommen ist. Also nach 40 Tagen kommt er ja nicht mehr zurück und so weiter, der bleibt oben. Lasst uns ein goldenes Kalb machen, das uns vorangeht, so ein Wappen oder ein Schild oder was es auch immer ist, es soll uns vorangehen. Weißt du, das Problem war bei den armen Israeliten, das waren Dummköpfe, auf Deutsch gesagt. Die haben nicht kapiert, Gott ist ihnen vorausgegangen, als sie durch das Meer gezogen sind, in der Wüste. Gott ist ihnen vorausgegangen, aber jetzt kommt der Moses nicht zurück, jetzt machen wir ein goldenes Kalb. So schnell kann man Gott verlassen und Gott den Rücken kehren. Und anstatt zu warten, noch vielleicht einen Tag zu warten, noch eine Stunde zu warten, schnell ein goldenes Kalb zu machen und schnell vergessen sie ihren Gott, der so viel Gutes an ihnen getan hat und schmelzen alles ein. die Segnungen, den Schmuck der Ägypter, was sie ausgeliehen haben, die konnten es gar nicht mehr zurückgeben, wenn sie auch selbst wenn sie es zurückgeben wollten. Sie haben alles eingeschmolzen. Sie haben alles zum Götzen gemacht. Weißt du, und das ist genau das Problem, warum vielen Menschen schlecht geht. Das, was Gott ihnen gegeben hat, sie schmelzen die Sachen ein. Sie vergeuden das, verplempern das, verleben das für nichtige Sachen, für Götzen. Gott hat dir Dinge gegeben, die sollst du zur Ehre Gottes gebrauchen und nicht zur Ehre der Götzen. Gott hat dir einen Auftrag gegeben und so weiter. Gott hat dir einen Befehl gegeben, eine Idee, und du solltest das nicht vertauschen in Asche und Klump und Dreck und Schmutz. Du verlierst alles, wenn du anfängst, auf Menschen zu hören. Und genau das ist das Problem, dann geht es uns wieder schlecht. Was sagst du, was soll ich machen? Und Schwester, was sagst du, was soll ich tun? Wenn du anfängst, Menschen zu fragen, du wirst verraten statt beraten. Du wirst verraten, dann kriegst du so viele Ratschläge, dass dir der Kopf nachher brummt und Migräne am Schluss hast. Wenn du anfängst, menschlich zu denken oder anfängst, Menschen zu gefallen, und das ist, wie man seine Schätze einschmelzt, dann verprasst du alles. Dann nimmst du das, was Gott dir gegeben hat, für deine Arbeit, für deinen Zweck, für deine Entwicklung, für deine Entfaltung, für dein Fortkommen, damit du vor Gott so erscheinen kannst, schön geschmückt mit dem Schmuck der Ägypter. Weißt du, das ist alles futsch, alles vorausgehabt. Du verlierst alles, wenn du anfängst, Gott mit was anderem zu ersetzen. Und Geschwister, wir müssen aufpassen. Wir fragen uns, warum geht's mir so schlecht? Vielleicht hast du irgendwo in deinem Leben den Gott ersetzt durch irgendetwas, die Orientierung dabei verloren. Du hast gesagt, ja, ich brauche jetzt eine Kirche, ich brauche jetzt einen Pastor, ich brauche jetzt einen Bischof, ich brauche jetzt einen König, ich brauche was weiß ich. Vielleicht hat Gott dir ein Fahrrad gegeben. Warum fährst du nicht mit dem Fahrrad? Das Auto kannst du vielleicht nicht bezahlen bei diesem Gehalt, was du vielleicht hast oder wie auch immer. Viele Gemeinden, und als ich so drüber nachdachte, ich bin entsetzt und schockiert. Viele Gemeinden finanzieren die Banken. Und die Banken verstehen, das Geld aus den Gemeinden zu ziehen, indem sie Zinsen zahlen für Bauprojekte. Nichts, wenn du Miete zahlst für einen Raum oder sonst was. Nein, aber die sind Sklaven der Banken. Und heutzutage sind die meisten Leute Sklaven der Banken. Die sind Leibeigene schon fast. Gott will in unserem Leben etwas Großes tun, aber ohne Banken, ohne Ämter, ohne Organisationen, ohne Politik und ohne Religion. Gott will was Großes in unserem Leben tun, ohne Mammon und ohne Lobby und ohne den Ungläubigen und ihren Rat und ihre Beratung, das und das. Die Bibel sagt, Psalm 1, ganz klipp und klar, sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen und wandelt nicht im Rat der Gottlosen, was das auch immer heißt, da ist eine ganze Menge. Dein Berater sollte der Heilige Geist sein, der Tröster, der ist da, der dich dann ermutigt und korrigiert. Gott will Großes in deinem Leben tun, ohne mächtige Armeen. Im alten Propheten heißt es einmal, es soll nicht geschehen durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und der Heilige Geist muss nur ein bisschen pusten und dann ist der Weg frei. Und das Wasser, dass du mit dem trockenen Fuß durch das Meer oder durch den Jordan gehen kannst. Gott hat eine ganz andere Ausgangsbasis für dein Leben, um Gutes zu tun. Geschwister, ich habe es in meinem Leben gelernt. Weißt du, wir sind alle Menschen, wir sind alle aus Fleisch und Blut. Aber wenn du auf Gott vertraust, klappt es irgendwie wunderbar. Weißt du, zuerst fängst du mit Menschen an und rechnest menschlich alles aus. Aber dann, wenn Gott die Kontrolle übernimmt, läuft ganz anders. Dann brauchst du die Menschen nicht. Dann bist du auf die Menschen nicht angewiesen. Dann bist du von den Menschen nicht abhängig. Dann bist du auch nicht käuflich. Und Gottes Kinder dürfen nicht käuflich werden. Was es auch immer ist, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft oder Macht, sondern durch meinen Heiligen Geist, sagt der Herr. In Epheser 3, Vers 20 heißt es weiter, dem aber, der in der Lage ist, unendlich viel mehr uns zu geben, als was wir erbitten oder uns vorstellen können. Der uns mehr geben kann, als was wir uns vorstellen und erbitten können. Gott will uns mehr geben. So viel kannst du gar nicht bitten vom Herrn. Und so viel kannst du dir auch gar nicht vorstellen. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Aber du musst abhängig werden von Gott. Sobald du von Menschen abhängig bist, macht Gott nicht mehr mit. Sobald du von Menschen abhängig bist, in welcher Form auch immer, wenn du ihren Segen brauchst, kann Gott dich nicht segnen. Dich kann nur einer segnen, entweder Gott oder die Menschen. Gott oder die Menschen. Gottes Wirken übersteigt deine Vorstellungskraft. Deshalb, wenn du fällst, dann fall lieber in die Arme Gottes. als in die Arme der Menschen. Wenn Gott wirkt und anfängt zu wirken, das sprengt jeden Rahmen. Und schau die Geschichte, die Kirchengeschichte ist voll von Männern und Frauen. Ob Hudson Taylor oder William Carey, der Missionar in Indien, oder andere Männer Gottes, David Livingstone und so weiter, Georg Müller oder andere große Prediger Gottes, erst als die abgerechnet haben mit ihrer Gesellschaft, erst als die Missionsgesellschaft sie entlassen hat. Also nein, so kann man nicht dienen. Hudson Taylor, der lässt sich dann einen Zopf wachsen hinten, wie die Chinesen, und läuft so rum und so weiter. Aber das ist nicht mehr britisch und das ist nicht mehr englisch und das ist nicht mehr unsere Kultur. Wir müssen nicht unsere Kultur importieren und wir müssen nicht unsere Art und Weise, sondern wir müssen Gott weitergeben. Und der ist den Inder ein Inder, den Chinesen ein Chineser, der andere geworden. Und weißt du, wenn du anfängst, auf Gott zu bauen, dann wirst du ein Missionar. Dann wirst du ein Diener Gottes, ein Gesandter Gottes. Und Gott sagt, ich bin mit dir, wo du hingehst. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da musst du keine Angst haben. Ich bin bei euch. Aber wenn du dann dich auf Menschen verlässt, meine Missionsgesellschaft, die muss mich unterstützen, meine Lobby. Wenn du Gott hast, brauchst du keine Lobby. Schau die Männer und Frauen Gottes. Die waren immer Einzelkämpfer, Einzelgänger. Die standen vor Gott. Und selbst wenn es noch so viel Teufel wie Ziegel auf dem Dach sind, ich bleib stehen. Und ich lasse mich nicht erschüttern. Und die sind stehen geblieben. Aber die, die nachher eine Armee dahinter hatten, die sind besiegt worden. Die haben alles verloren. Es geschieht nicht durch Heer und Kraft, Geschwister, sondern durch den Heiligen Geist. Weißt du, wenn Gott wirkt, das geht über jede Beschreibung, über jede Vorstellung, über jede Fantasie. So stark kannst du nicht einmal träumen und denken. An Gottes Segen ist alles gelegen. Also Gott will Gutes tun. Wenn du das Wort Gottes in Ohren hast, den Zuspruch Gottes, wenn Gott seinen Arm in dir gegeben hat, so sei es, dich bejaht hat, dann klappt es. Aber das ist das Wichtigste. Du solltest einen Stempel Gottes in deinem Leben haben, das Siegel Gottes, diese Bejahung Gottes. Und dann gehst du durch dick und dünn und schau den Gideon. 30.000 oder 33.000 Leute hat er zusammengetrommelt. Weißt du, wir können schnell Masse zusammentrommeln. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, mach Gott mit. Und wenn Gott mitmacht, dann sagt er, Gideon, das sind viel zu viel. Alle, die blöd sind, geheiratet haben, die sollen alle nach Hause gehen. Und da sind schon ein paar nach Hause gegangen. Und weißt du, wie viel am Schluss übrig blieben? 300. Eine Promille. Und Gott macht mit einer Promille mehr als mit 100%. Gott macht mit einer Promille mehr. Und du siehst, der Sieg kam, nachher wollten alle dabei sein. Aber Gott sagt, ich kann das auch allein machen. Ich brauche nur Männer und Frauen, die sich mir hingeben, die mir zur Verfügung stehen. Also im Segen Gottes ist alles gelegen, dann dient alles dir zum Besten. Als ich hier über den Text gebetet habe, Gott möge mir verzeihen, manchmal kriegt man dumme Fantasien. Und dann habe ich so ein Bild gesehen. Der Teufel geht auf Stelzen. Weißt du, was Stelzen sind? So, er will größer sein, als er ist. Er geht auf Stelzen, so dass er alles übersieht. So ein Bild habe ich dabei mit der Vorbereitung gesehen. Der Teufel will gerne auf Stelzen gehen. Er will gerne Angeber sein. Er will größer sein wie alle anderen. Aber das motiviert dann auch seine Anhänger. Die sollen auch auf Stelzen gehen, weißt du? Und dann gehen sie, und dass sie alles so, naja, so Überseher sind. Aber Gott braucht es nicht. Den Kleinen, den Geringen, den Unscheinbaren, den Unbeachteten, den gibt Gott den Segen. Den man gar nicht eingeladen hat, den David. Denk an diese Geschichte. Wenn Gott mit einem ist, dann ist es egal, ob du eingeladen bist oder nicht eingeladen bist. Du kommst zu dem Punkt, wo Gott dich haben will. Ob die Ämter das wollen oder nicht, ob die Regierung es will oder nicht, ob der Saul es will oder nicht, du kommst an dem Platz, wo Gott dich haben will. Und dann dieser kleine David, der wurde zum König gesalbt, keiner hat ihn eingeladen. Der ging dann nur die Armee zu begucken und bringt Vesper den seinen Brüdern. Und als er dort ankommt, sieht er den Riesen. Und dieser kleine David, der sagt, den erledige ich. Du siehst also, Menschen, die Gott haben, die erledigen die Riesen, ihre Probleme. Die resignieren nicht vor Probleme. Die wissen, Gott ist mit mir. Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und mit gesamter Waffenrüstung da. Aber ich komme im Namen des Herrn. Du, wenn du im Namen des Herrn kommst, kannst du splitternackt sein und du wirst die Riesen in Flucht schlagen. Du musst nichts haben. Ein paar Kieselsteine reichen dir in deiner Tasche. Der Teufel geht gerne auf Stelzen. Er ist ganz groß und es kann nicht groß genug sein. Wenn ich so anschaue, weißt du, viele Gemeindehäuser, deshalb habe ich gesagt, also Die meisten Kirchen sind Eigentum der Banken, nicht Eigentum des Herrn. Das Haus gehört dem Herrn. Nein, das gehört nicht dem Herrn, das Haus gehört der Bank letztendlich, wenn du genau hinguckst. Und so weiter. Man baut große Häuser nur aus Prestigegründen. Weißt du, man könnte auch in gemieteten Räumen gut sich Versammlung machen. Die ersten Christen, die versammeln sich in den Häusern hin und her. Und bis ins dritte Jahrhundert nach Christus, also die ersten drei Jahrhunderte, haben wir keinen Beweis, dass die Christen Häuser, Kirchen, Gemeindehäuser hatten. Sie haben sich in Häuser versammelt. Und es ging gut und die Gemeinde ist gewachsen und niemand konnte die Christenheit aufhalten. Und so, selbst schon im ersten Jahrhundert haben sie das ganze römische Imperium durchsetzt. Also wir brauchen nicht Prestigebauten und wir brauchen nicht etwas Gewaltiges, Vereinigung, riesige Vereinigung. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen Männer und Frauen des Glaubens. Und dann werden Berge versetzt. Wir brauchen Menschen, die einfach was sich zutrauen, die Gott was zutrauen, die Zivilcourage haben. Die sind manchmal Feiglinge. Weißt du, wir sind alles Feiglinge. Aber wenn Gott mit uns ist, da vergeht uns die Feigheit. Und es ist so wichtig, das zu tun, was Gott einem befohlen hat. Und nicht irgendwas zu machen, was die anderen machen. Sonst wird das alles so ein goldenes Kalb für uns. Dann wird das, was Gott einem gegeben hat, eingeschmolzen. Wie viel Geld geht da für die Zinsen drauf, oft in so Gemeindeprojekte oder was es auch immer ist. Und das Geld könnte ganz anders angelegt für Seelenrettung, für Missionsarbeit und, für so vieles. Weißt du, manchmal kann Gott es befehlen. Vielleicht manchmal kann er das tun, aber eigentlich macht er das nicht. Denn er wohnt nicht in Häusern aus Stein und Glas und was weiß ich alles. Was da ist, in Deutschland ist ein Prediger, der hat extra einen Stein aus Jerusalem geholt für 50.000 Euro, damit das auch sagen kann, wir haben eine Verbindung von Jerusalem und hier ein Stein, und dann nicht nur eins, aber mehrere Steine gleich in seinen Tempel gesetzt. 50.000 Euro, ein Stein. Das würde auch normaler Sandstein machen, hier von uns irgendwo aus dem Schwarzwald. Aber nein, wir brauchen ein Image, wir brauchen etwas, was wir zeigen können, präsentieren können. Menschen, die was zeigen müssen, die haben nichts dahinter. Das ist für mich ein Fakt. Wenn du genau hinguckst, wenn du drüber nachdenkst, Menschen, die nichts haben, die müssen protzen. Der Teufel, der hat nichts dahinter, der muss also einen Turban aufsetzen, einen Federn, Schmuck und. Der muss glänzen. Wo nichts dahinter ist, da muss man sich angeben. So, das goldene Kalb. Wir brauchen etwas, das vor uns hergeht. Dass wir vortragen können, dass wir alle sehen, wie stark, wie mächtig, wie großartig wir sind. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann baut sich das von selbst, die Sache, entwickelt sich von selbst, dann kommst du dorthin, selbst wenn niemand dich einlädt, aber du kommst an den Punkt und Gott gebraucht dich. Manchmal kann er auch was anderes machen, genau das Gegenteil. Und wir müssen immer mit Gott Schritt halten, was er macht. So, du musst einfach Gott folgen, dann wird aus deinem Leben das Beste. Auf seine Stimme hören, was er euch sagt. Geschwister, wir gehen in schwierigen Zeiten entgegen und ich denke, es kommt der Tag, wo wir sogar ums Essen beten müssen und wir werden nichts mehr zu essen haben und vielleicht kein Wasser mehr zum Trinken haben oder was auch immer ist, aber wir werden Gott fragen und Gott wird uns zeigen, was zu tun und zu lassen ist. Und es kann sein, dass wir wieder Brotvermehrungen und Wasser in Weinverwandlungen erleben werden. Und das Öl wird nicht ausgehen und das Mehl wird nicht ausgehen. Solche Wunder gab es in der Bibel, warum soll es nicht heute wieder geben? Aber das muss geleitet, vom Geist Gottes geleitet, geführt werden. Kann ich nicht sagen, das machen wir so ein Seminar, wie vermehre ich Öl und wie vermehre ich Mehl oder wie mache ich das? Oder wie kann ich Raben anziehen, dass Raben mich versorgen? Wird auch ein Seminar wert. Aber nein, wir brauchen das alles nicht. Gott sagt, geh und verbirg dich am Bach, weißt? Und dort, da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen, oder die Witwe. Gott führt. Und wir müssen jetzt lernen, um das gute Leben zu leben, von Gott geführt zu werden. Von Gott geführt zu werden. Und zwar im richtigen Augenblick, am richtigen Platz, das Richtige zu tun. So. Gott will, dass es dir gut geht. Wenn du nur tust, was er dir befohlen hat, dann geht's dir gut, automatisch. Dann musst du, bitte entschuldigt mich, aber ich sag das auch, muss ich das vielleicht sagen, dann musst du nicht einmal mehr beten. Du musst nur in seinem Willen sein, im Zentrum seines Willens, dann geht es dir gut. Der Elia saß da am Bach und der Herr hat den Raben befohlen, zu versorgen. Du musst nur Gott fürchten und die Engel lagern sich um dich. Du musst nur Gott die Ehre geben, nur Gott danken, Gott loben, Gott preisen und die Engel lagern sich um dich und versorgen dich. Oder du musst nur dem Willen Gottes sein. Und der Herr sagt, fragt die Ägypter, dass sie euch euren Schmuck geben, ihren Schmuck geben. Ihr braucht das. Aber der Teufel hat den Israeliten das alles weggenommen. Weißt du, Gott geht mit dir so, dass er dich nicht überfordert. Die Gesellschaft, die Kirche, die Menschen überfordern uns. Gott hat Geduld mit dir. Und Gott weiß, wie viel du verkraften kannst. Und Gott überfordert einen und Gott belastet niemanden. Weißt du, wenn dir die Gemeinde, die Arbeit für Gott Belastung wird, ist nicht von Gott gewesen. Die Arbeit, der Dienst für Gott muss einem Spaß machen, muss Freude sein, muss Lust sein, muss Vergnügen sein. Und wenn du die Anweisung von Gott machst, dann kannst du auch warten, auch wenn jetzt mal im Augenblick nichts mehr da ist, der letzte Tropfen Wein verbraucht wird. Jetzt hörst, was er zu sagen hat. Kennst du die Bestimmung Gottes für dein Leben? Es ist ganz arg wichtig. Gott will das Beste für dich. Nur, das ist wirklich das Wichtigste, dass du das weißt. Gott will, dass du nicht durchdrehst, dass du auf dem Teppich bleibst, dass du ruhig bleibst, dass du nicht verrückt spielst und dich überforderst oder zusammenbrichst. Gott will das Beste. Gott sagt, bleib ruhig. Kümmere dich nur um dich. Kümmere dich nicht um die ganze Welt. Weißt du, manche Leute werden so vom Teufel gedrängt und getrieben. Ja, in Afrika ist jetzt eine Not. Jetzt ist in Asien eine Not. Jetzt ist irgendwo da oben in Amerika wieder eine Not. Fang an, mit deiner Not zuerst mal fertig zu werden. Löse dein Problem hier in Deutschland, da wo du lebst, in deinen vier Wänden. Gott will, dass du nichts übertreibst. Und wenn ich so genau angucke, warum geht es vielen Menschen schlecht? Sie lassen sich so ausnehmen, sich so überfordern, so stressen. Bleib ruhig. Und wenn der Herr dir sagt, dann kannst du es tun. Aber nicht, wenn der Pastor dir sagt. Oder der Evangelist dir sagt. Oder irgendjemand, ein Missionar. Wenn du so einen Rundbrief kriegst. Was glaubst du, wie viele Rundbriefe ich so in der Woche oder am Tag kriege? Weißt du, da eine Spende. Und da haben wir ein großes Projekt. Und da muss diese Nation für Gott erreicht werden. Wir brauchen 50.000 Euro für dieses Projekt. Und wir haben noch nur erst jetzt 17.000 Euro. So hat mir dieser Tage jemand geschrieben. Und das Rest, wir vertrauen dem Herrn, dass er uns die restlichen 33.000 Euro geben wird. Gewiss, das ist ein Bettelbrief. Georg Müller hat was Feines gemacht. Vielleicht haben wir so ein Buch auf dem Büchertisch von Georg Müller. Georg Müller hat keine Bettelbriefe verschickt. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, musst du keine Bettelbriefe verschicken. Und wenn du Kind Gottes bist, bist du kein Bettler. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Es wird euch gegeben werden. Und ihr sollt nicht zwei Hosen mitnehmen und zwei Paar Schuhe mitnehmen und zwei Mäntel mitnehmen und was weiß ich noch was doppelt mitnehmen. Es reicht schon einfach. Das, was ihr habt, es wird euch gegeben werden. Und ihr sollt auch nicht Gedanken machen, was werden wir sagen. Es wird euch gegeben werden. Du musst nicht alle gleich denken, wie geht's weiter. Weißt du, Kinder, Gottes Leben von der Hand in den Mund. Von der Hand Gottes in den Mund. Von der Hand in den Mund. Von Gottes Hand, nicht von ihrer Hand. Ihre Hände, sie brauchen es zum Beten. Um Gott anzubeten, Gott zu preisen. Aber sie leben von Gottes Hand in den Mund. Gott will, dass du also für ihn da bist. Und solange du für ihn da bist, ist er auch für dich da. Und die Israeliten, Moses kommt nur nicht zurück zu ein paar Tage und dann versucht der Teufel gleich alles umzulenken. Das ist die Gelegenheit. Wir müssen jetzt irgendetwas tun. Geschwister, alles, was du unter Stress und Hektik tust, ist nicht von Gott. Oder was wir tun, ist nicht von Gott. Wir sollen aus der Ruhe Gottes rausgehen. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Du zerstörst die Gabe Gottes, die Gott dir gegeben hat, und schmelzt sie ein, wenn du schnell aus Hektik tust. Sie rissen die Ohren, die Ohrringe von ihren Ohren, sie rissen das. Sie haben nicht gewartet und aufgeschraubt oder aufgemacht und so weiter. Die rissen es weg, das schnell weg. Wir müssen aufpassen, wer und was uns begeistert. Der Teufel versteht die Menschen zu begeistern. Mitzunehmen auf, das ist Reich Gottes, das geht voran, das goldene Kalb muss schnell gemacht werden. Und noch was Schlimmes ist, ich komme nachher noch auf den Punkt zu sprechen, der Aaron, der Priester macht mit. Der Aaron ist es, der das goldene Kalb gießt, dass er kein schlechtes Gewissen bekommen hat. Aber du siehst, der Teufel versteht, zu vermarkten alles, den Gläubigen den Segen abzuluxen und den Segen dazu nehmen. Jetzt haben sie nichts mehr, kein Ohrring mehr. Der Teufel kommt mit frommen Argumenten, Geschwister, und wir, passt auf. Wir brauchen etwas, das uns vorangeht. Das war hier das Argument. Das Kalb muss her, das uns die Richtung vorgibt, an dem wir uns orientieren können. Und heute folgen so viele Menschen den Kälbern nach und nicht mehr dem Herrn. Wir brauchen ein Kalb, das uns vorgeht, ein Zeichen. Du hast nur ein Zeichen, und das ist das Kreuz und der Heilige Geist. Goldene Kälber, die haben gar keine eigene Meinung, die sind einfach gegossen, war ja nicht. Billiger Ersatz für Gott, primitiver Ersatz für Gott, und das soll mir Führung geben. Sie vertauschen, im Römer 1 heißt es, sie vertauschen die Herrlichkeit Gottes, das Bild nichtiger Tiere. Und guck mal, was die Menschen alles daraus machen. Sie vertauschen die Herrlichkeit Gottes. Dein Leben könnte fantastisch sein. Du könntest hier schon Himmel auf Erden haben. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Das könntest du erleben. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit, wenn Gott nur Raum kriegen würde. Aber da steht noch das goldene Kalb. Das steht irgendwo dazwischen. Dieser fette, dicke Buddha von mir aus, oder kann es irgendeine andere Figur sein. Weißt du, wir haben so schöne Figürchen und die stehen dazwischen, zwischen uns und Gott. Gott sagt, warum machen meine Kinder sich löchrige Brunnen und die doch kein Wasser geben? Warum gebt ihr Geld und kauft für nichts und kauft für Brot und so weiter und werdet doch nicht satt? Warum? Das ist eine große Dummheit, Sachen auszugeben. Spar lieber dein Geld, das wirst du noch brauchen. Heb dein Geld auf. Nicht, dass wir sagen, wir leben nur von Luft und Liebe. Das ist auch nicht wahr. Aber du solltest dein Leben nicht verausgaben, deine Kraft nicht verausgaben, deine Zeit nicht verausgaben für nichtige Dinge, die nichts bringen. Stundenlang am Computer zu sitzen, da irgendwelche Bilder zu malen oder zu suchen oder sonst was. Oder Bücher zu lesen, die dir nichts bringen. Nur um die Zeit zu vertreiben. Denn wir müssen für jeden Augenblick Rechenschaft abgeben. Was hast du gemacht mit deiner Zeit? Was hast du gemacht mit deiner Kraft? Weißt du, nicht nur Geld. Das sind Gaben, die Gott uns gegeben hat. Du musst vorstellen, du hast 24 Stunden. Und wie viel Zeit hast du für Gott gehabt? Heute, an diesem Tag oder gestern? Vergeude deine Gaben nicht für nichtige Dinge. Gott sagt, und das soll ich heute, als ich so geredet habe, habe ich gesagt, Herr, bei mir ist immer manchmal so, manchmal frage ich, Herr, wo soll ich landen? Ich fliege weg manchmal und weiß nicht, wo ich hinfliege, welche Richtung, welchen Kurs ich nehmen soll. Und Herr, gibt es irgendwelche Dinge, die du gerne deinem Volk gesagt haben möchtest? Und dann hat Gott mir ein Stichwort gegeben und Gott sagte, sag meinem Volk, merkst du nicht, dass dein Haus brennt? Ich meine jetzt nicht, das hier das Haus, das bildlich gesprochen, merkst du nicht, dass dein Haus brennt? Dass das Feuer irgendwo ausgebrochen ist und schon alles verzehrt und irgendwo nagt? Merkst du nicht, dass dein Geld verbrennt? Dass die Elemente vor Hitze schmelzen? Dass das böse Feuer alles vernichten möchte? Merkst du nicht, dass dein Haus brennt? Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, gib uns geöffnete Augen, dass wir sehen, wo der Teufel eingebrochen ist. Im Volk Gottes, im Reich Gottes. Da wird so viel Religion gespielt. Weißt du, wir bezahlen mit so viel ungedeckten Schecks. Wir kommen zu Gott und wollen was von Gott haben und der Scheck ist nicht gedeckt. Da ist nichts drauf. Oder wir geben Falschgeld. Was heißt das? Weißt du, da macht Gott nicht mit in der Sache. Wenn Gott in einer Sache nicht mitmacht, ist ein ungedeckter Scheck. Und die Frage ist, geistliche Kriegsführung oder Anbetung oder Zungengesang oder Zungengebet oder welche Gebete auch immer oder selbst normale Gebete, sind die Gebete gedeckt? Sind die Schecks gedeckt? Ist deine Zunge gedeckt vom Heiligen Geist? Oder ist es nur, wir machen, weil andere das machen, weil wir es im Buch gelesen haben, weil man es so machen muss? Geschwister, es ist lieb und schön, dass wir so gute Anweisungen haben und ich bin dankbar für jede Anweisung, aber wir sollen nicht alles kopieren. Wir sind nicht ein Copyshop, wo wir einfach Sachen kopieren und geistlich kopieren. Wenn die alle Hände hochheben, heben wir auch alle Hände hoch. Nein, Gott will individuell angebetet werden, im Geist und in der Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit, was das auch immer heißt. Gott will sehr viel Gutes tun, aber wir dürfen nicht menschliche Anweisungen mit göttlichen Anweisungen vertauschen. Und sagen dir, ja, wenn die das machen, bei denen hat es geklappt. Ja, bei denen hat es geklappt, weil denen Gott gesagt hat. Aber du hast die bestohlen. Und in der Bibel heißt es, in der Endzeit werden die Leute einer dem anderen das Wort stehlen, das Wort Gottes. Die werden selber kein eigenes Wort haben, die werden selbst keine eigene Offenbarung haben. In Apokryphen steht es leider. Aber das könnte auch in der Bibel drinstehen, in unserer deutschen Bibel. oder Martin-Luther-Bibel, aber in manchen Apokryphen ist es drin, oder in manchen Bibeln sind Apokryphen drin, und da steht es drin, da stecken auch große Wahrheiten drin. Sie werden einer dem anderen das Wort stehlen. Ach, was hat Gott dir gesagt? Das werden wir auch nachmachen, das werden wir auch kopieren, das werden wir auch so tun, und es wird auch klappen. Ich habe in Süddeutschland, in Heilbronn, eine Schwester gehabt, ich habe einen Bruder gehabt, der das Buch geschrieben hat, Lebe in der Lobpreisstraße, und dann hat der Herr hat ihm gesagt, war armer Prediger, und der Herr sagt, schreib über Kühlschrank Halleluja, und da war nichts drin, aber Halleluja war drauf. Also Lebe in der Lobpreisstraße, und überall, wo nichts drauf war, sein Portemonnaie hat er Halleluja reingeschrieben. Also immer Halleluja. Und er hat einfach, wenn er zum Kühlschrank ging und nichts drin war, Halleluja, Herr, danke, Lob und Dank und Preis und so weiter, Halleluja. Nach kurzer Zeit, jemand hat Fische gefangen und hat gesagt, du Bruder, wir können die ganzen Fische gar nicht essen, kannst du was gebrauchen? Hat er gesagt, Halleluja. Also es war sein Halleluja-Kühlschrank. Und so hat er alles so berichtet, wie das alles so funktionierte bei ihm. Und eine liebe Schwester hat das Buch gekauft und hat auch probiert, so auch Halleluja überall aufgeklebt. Und dann bringt sie mir nach 3-4 Wochen das Buch zurück und sagt, Bruder, mal du das Buch funktioniert nicht. Aber ich sage, weißt du, der Bruder hat 30 Jahre gebraucht, um das alles zu erleben und zu erfahren. Und du willst in 3 Wochen das alles, diese Resultate haben? Weißt du, da ist oft ein ganzes Leben dahinter. Nicht nur, das liest sich, weißt du, wir lesen so Apostelgeschichte, sagen wir mal 2 bis Apostelgeschichte 9, das sind 30 Jahre dazwischen. Und da denkst du, das ging Schlag auf Schlag. Mensch, das ist Erweckung. Nein, das sind Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Wir müssen also die Zeit Gottes auch beachten und so weiter und die Reife. Und hör auf, andere Leute zu kopieren. Die können dich inspirieren, aber du musst deine eigene Erfahrung machen, deine eigene Führung erleben, deine eigene Vision, deine eigene Offenbarung haben. Du musst sagen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist ganz, jeder hat Gott anders erfahren. Der Abraham hat anders Gott erfahren, Isaak hat anders Gott erfahren, Jakob hat anders Gott erfahren, Josef hat Gott anders erfahren, Moses hat Gott anders erfahren. Wir erfahren Gott anders. Du erfährst Gott anders als der Apostel Paulus. Die erscheint ja nicht auf der Straße nach Damaskus. Ich habe auch, und das sind oft, junge Christen sind sehr einfältig. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, der wollte unbedingt die Geistestaufe haben. Und da hat ein älterer Bruder aus der Gemeinde bei uns ein Zeugnis gegeben, unter der Brücke am Neckar ist er erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Er hat dort gebetet, Gott gelobt und gepriesen und dort ist er erfüllt unter der Brücke. Und der liebe Bruder war einen ganzen Tag unter der Brücke und hat nicht die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt. Kommt zum Bruder und sagt, Bruder, also ich habe gebetet, genauso gemacht wie du. Ja, und er hat nicht erlebt. Weißt du, das funktioniert. Wenn es bei einem funktioniert hat, muss nicht beim anderen funktionieren. Gott ist ein Gott, der individuell ist. Und Gott hat für jeden was extra. Gott hat für jeden was extra. Er hat für dich was extra. Und versuch nicht, mit Ersatz dich zufrieden zu geben und irgendjemand zu kopieren. Das ist so Kälberdienst. Das ist so Kälberdienst. Du brauchst etwas, was dir vorgeht, voran macht. Das so erleben wir Gott. Nein. Gott will sich durch dich persönlich, individuell verherrlichen. Und du hast Veranlagung, Gaben, Fähigkeiten, die der andere nicht hat. Bei Gott ist jeder anders, jede Schneeflocke ist schon anders, jedes Blatt ist anders und ein Schwabe hat sogar festgestellt, dass jeder Apfel anders ist, auch wenn es Massenproduktion ist. Jeder ist anders und du bist anders und Gott will durch dich sich anders offenbaren, der will dir anders Gutes tun, wie er dem anderen getan hat. Leb nicht von Gottes Ersatz, was es auch immer ist. Er will dir Heilung schenken und nicht so wie er dem die Heilung geschenkt hat, sondern wie er die Heilung vorgesehen hat. Wir werden in der Bibel nie zwei Wunder gleiche Wunder finden. Jedes Wunder ist in der Bibel anders, also in den Tagen Jesu. Lass dich also nicht täuschen. Das gute Leben ist für dich durchdacht von Gott, durchplant und versuch nicht da von irgendjemand was zu übernehmen, was Gott dir nicht gegeben hat. Du musst der Sache gewachsen sein, du musst die Sache verkraften können, du musst auch die Sache verstehen können, so. Du kannst auch von mir nichts übernehmen. Du musst selbst deinen eigenen Weg finden, den eigenen Weg mit Gott. Du musst deinen eigenen Weg mit Gott finden. Du kannst keinen Evangelisten, keinen Prediger, keinen Superstar kopieren. Der Einzige, den du vielleicht ein bisschen nachmachen solltest, könntest, das wäre ja der Herr Jesus Christus. Und selbst da habe ich Probleme. Denn ihn kann niemand nachmachen, der ist unnachahmbar. Der ist Gottes Sohn gewesen. Aber er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das kannst du noch machen. Das passt. So, der Heilige Geist muss deine Motive durchleuchten. Das ist ganz arg wichtig, bevor das gute Leben in deinem Leben anfängt. Er muss, ob die Motive richtig sind. Sind die Motive, warum willst du das und das? Warum? Wozu? Nur damit du ein bisschen besser faulenzen kannst, dich auf die faule Haut legen kannst oder ein bisschen besser angeben kannst. Was sind die Motive? Warum bittest du, nehmen wir mal um 1000 Euro. Warum bittest du? Weißt du, Gott will dich versorgen mit allem, was du brauchst. Eigentlich sollte ein Kind Gottes beten, Herr, lass mich nie hungern, lass mich nie nackt laufen und lass mich nie obdachlos sein. Das sollte ein Kind Gottes beten und das steht dir zu, also im Materiellen, im Irdischen. Dass du nie betteln musst um Brot, ich sah den Gerechten nie um Brot betteln. Weißt du, selbst wenn es mal Zwieback ist, spielt keine Rolle, aber du musst und darfst nicht um Brot betteln gehen. Und dann, dass du anzuziehen hast, und die Bibel sagt, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, so sollte Gott preisen. Und ich würde noch Obdach auch dazu sagen, denn wir leben ja ein bisschen in kältere Regionen. Wir brauchen Schuhe, wir brauchen einen Mantel im Winter und so weiter. Dann darfst du um diese Sachen auch bitten. Und du wirst es haben und Gott wird es dir geben. Natürlich muss es nicht Luxus sein. Herr, ich bitte so und so. Weißt du, es gibt so viele Leute, die kommen dann zum Herrn und werden ganz konkret. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Aber das wird Gott nicht geben. Konkret beten. Gott weiß, was du brauchst. Stell dir mal vor, er gibt dir so einen richtigen Pelzmantel. Da gehst du auf die Straße, die ziehen dir das Fell ab. Weil, wo hast du das, diesen schönen Pelz her? Weißt du, das ist, meine Frau hat einen Pelzmantel zu Hause, aber sie zieht sich nicht an, sie zieht lieber Kunstfell an. Weil hier kannst du in Berlin nicht laufen, in Süddeutschland schon eher. Aber du siehst, das geht, wenn Gott dir sowas geben würde, du würdest sagen, nein, ich will das und das haben, ein paar Ringe. Nein, freue dich, dass du deine Finger wenigstens an der Hand hast. Weißt du, der Teufel, der versucht zu faszinieren, zu fesseln und so weiter. Was Großes, das will er, was Großes. Gott wird dir das Große geben, wenn du das Kleine zuerst mal genommen hast. Und er testet dich mit dem Kleinen. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor, aber er wird dich nicht mit dem Großen segnen. Herr, ich brauche einen großen Segen. Fang an in kleinen Schritten. Ich will ein bisschen was anderes noch erzählen und sagen. In der Bibel haben wir den Simon, den Zauberer. Der Simon, der Zauberer war bei den Samariter. Samariter waren ein Mischvolk, Mischlinge waren das. Halb Juden, halb der Heiden, was auch immer. Und der Simon, der Zauberer, der ist Christ geworden, hat sich taufen lassen, hielt sich sogar zur Gemeinde. Du siehst also, wo die Gefahr lauert. In der Gemeinde, bei den Getauften. Bei den Mischlingen. Samariter. Bei einem Juden wäre das nicht passiert. In der jüdischen Gemeinde wäre das nicht passiert. Dann hätte Simon der Zauberer da nichts zu sagen gehabt. Und da ist es, da verzauberte und das Volk hielt, das ist die Kraft Gottes. Füße werden länger, Arme werden länger, Ohren werden länger, Nasen werden länger, Zungen werden länger. Da wird alles länger. Ich mache nur Spaß. Ist ja Urlaubszeit. Weißt du, und so weiter. Bis der Apostel Petrus, bis das Echte kommt. Und er sagt, du Schalk, du Gauner, du Schlitzohr. Denn er wollte die Gabe Gottes kaufen. Du siehst also, Gottes Gaben kann man nicht kaufen, kann man auch nicht mit Geld bezahlen. Selbst wenn es käuflich wäre. Gottes Gaben kann man auch nicht lernen. Ich habe schon Seminare angekündigt gesehen, wie lerne ich in neuen Sprachen zu beten, wie heile ich Kranke, wie befreie ich Gebundene oder Besessene. Das kann man nicht lernen. Das ist eine Gnade, die Gott einem gibt. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst sollt ihr es weitergeben. Heilung wird umsonst weitergegeben. Befreiung wird umsonst weitergegeben. Was weiß ich, das Evangelium wird umsonst weitergegeben. Kann man nicht bezahlen. Gewiss kostet das alles Geld. Aber der Simon wollte gleich kaufen. Und er ist aufgeflogen dabei. Weißt du, wenn man das gute Leben haben will, muss man auch Mut haben, anders zu denken. Anders zu handeln. Und Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Die Armen werden das Himmelreich besitzen. Die Armen, die von Gott sich abhängig machen. Die sich nicht von Menschen abhängig machen, sondern von Gott abhängig machen. Wer das gute Leben leben will, Jetzt werde ich ein paar Wahrheiten weitergeben, die Gott mir auch gegeben hat aufs Herz. Einfach mit euch teilen, könnt machen, was ihr wollt, könnt auch liegen lassen. Aber ich rate euch, passt gut auf, das werdet ihr vielleicht noch gut brauchen. Wer das gute Leben haben will, der darf sich nicht alles gefallen lassen. Verstehst du das? Lass es zergehen. Der darf sich nicht von allen Leuten missbrauchen lassen. Wer das gute Leben haben will und so weiter, der darf sich nicht für falsche Ziele einspannen lassen. Was es auch immer heißt, falsche Ziele einspannen lassen. Wer das gute Leben haben möchte und so weiter, der darf nicht alles schlucken. Der sollte prüfen, ist das von Gott? Der darf sich nicht manipulieren lassen. Wer das gute Leben leben möchte, der darf nicht auf alle Hochzeiten tanzen. Der muss Priorität in seinem Leben setzen. Wer das gute Leben leben möchte, der darf nicht in alle Vereine Mitglied sein. Mitgehangen, mitgefangen. Du siehst also, der Teufel versteht uns einzuspannen. Wer das gute Leben leben möchte, der muss Ja und Nein sagen können. Das ist ganz arg wichtig, sonst verlebst du dein Leben. Wer das gute Leben haben will, der darf sich nicht mit falschem Optimismus hingeben. Das ist auch ganz wichtig. Optimismus ist sehr wichtig, aber dem falschen Optimismus, was Gott nicht verherrlicht, was Gott nicht meint, was nicht zur Ehre Gottes da ist, was nicht vom Herrn kommt, der darf sich nicht einfach für alles sich begeistern lassen. Auf, wir gehen. Und egal in welche Richtung, du musst wissen, in welche Richtung das geht. Wer das gute Leben leben möchte, der muss auch widerstehen und Widersprüche lernen zu sagen. Der muss lernen zu widerstehen. Nein, da mache ich nicht mit. Ich möchte den Herrn zuerst fragen. Ich brauche von Gott grünes Licht. Und wenn du von Gott nicht das grüne Licht hast, fahr bei Rot durch und da wirst du sehen, was dann passiert. Dann wundert sich für den Krach und Knatsch. Weißt du, wir müssen ehrlich sein. Und nur der Ehrliche lebt das gute Leben, der Wahrhaftige. Wir sollen Gott anbeten in Wahrheit und im Geist. Du darfst dir nichts vormachen und auch anderen nichts vormachen und sich von anderen nichts vormachen lassen. Da haben wir schon die ganze Geschichte. Du musst nicht alle Impulse und Befehle ausführen, was dir aus dem Bauch rauskommt oder aus dem Kopf. Oder aus dem Herzen womöglich. Es muss vom Geist geboren sein. Und nur das hat Bestand, was vom Geist, vom Gottes Geist geboren ist, was sich mit der Bibel deckt und was Zeugnis des Heiligen Geistes hat. Weißt du, du musst also nur das tun, was er euch sagt, nicht was die Maria euch sagt oder der Josef oder der Petrus. Nein, was der Herr euch sagt. Auch die Knechte müssen Gott gehorchen, dürfen nicht drauf losschießen. Unter den Ungläubigen, nach Epheser 5, Vers 11, unter den Ungläubigen gibt es so viele unfruchtbare Werke, oder eigentlich Werke der Finsternis, unfruchtbare Werke, die nichts bringen. Die machen viel. Schau die Gläubigen an, was die alles machen, was die alles unternehmen. Aber es sind unfruchtbare Werke. Es ist in Luft haschen, nach Luft haschen, aber du hast nichts in der Hand. Werke der Finsternis sind so etwas, was einfach aus der Finsternis kommt. Das ist vom Teufel. Alles, was aus der Finsternis herauskommt, er ist der Urheber. Und ich sage dir eines, wo du nicht den Urheber weißt für deine Aufgabe, für deinen Befehl, für deinen Auftrag, für deine Wünsche, deine Ziele, lass die Finger weg. Er ist nicht von Gott. Du musst den Urheber wissen. Woher kommt das? Wer ist der Autor? Alles, was so undurchsichtig ist, so zweifelhaft, so, dass sich nicht prüfen lässt, also kritisiere nicht so viel. Verstehst du? Du musst kritisieren, denn es ist dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, sogar unter Umständen sogar deine Ewigkeit. Denn jedes Werk muss durchs Feuer. Und was ist, wenn dein Werk dann verbrennt und nichts davon übrig ist? Du wirst gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, wie ein Brand durchs Feuer. Das ist klar. Deine Seele ist gerettet durch Jesus Christus. Aber dein Leben, deine Kraft, deine Zeit, deine Schätze, die sind alle eingeschmolzen. Wie beim goldenen Kalb. Du hast dem Kalb gedient, aber nicht dem Herrn. Und so viele dienen nicht dem Herrn, sondern dem goldenen Kalb. Der Heilige Geist muss in dir arbeiten. Und das, was nicht bewährt ist, das, was, und Gottes Sachen sind bewährt. Die sind gewachsen. Wenn der Herr zu dir redet, wenn Gott von dir etwas will, das wächst in dir. Es wird ganz klein, ganz unscheinbar. Und dann wird es immer größer und größer und größer. Und dann geht es dir wie dem armen Propheten Jeremia. Du hast mich überwunden und du bist mir zu stark geworden. Aber wenn es vom Teufel kommt, es fängt im Geist an und hört im Fleisch auf. ganz groß zuerst. Wir müssen Weltevangelisation machen. Gewiss. Aber Gott hat so viele andere Gotteskinder, die sollen auch Weltevangelisation machen. Wenn alle Weltevangelisation machen, wird die Welt schnell evangelisiert. Wenn jeder vor seiner Tür kehrt, wird die Stadt am schnellsten sauber. Wenn du den Heiligen Geist hast, und es ist nicht von Gott, was da an dir herangetragen wird. Jeder muss für sich selber verantworten. Deshalb, ich möchte dich zu einem mündigen Christentum hinführen. Jeder muss bei sich selbst verantworten. Wenn du den Heiligen Geist hast und es ist nicht von Gott, dann klingelt es bei dir gleich. Und er sollte bei dir gleich klingeln, Alarm schlagen, dass du wach wirst. Und der Heilige Geist ist so ein Wecker. Du, das ist nicht von Gott. Und wenn wir wirklich im Geist sind, wir spüren ganz genau, es ist nicht der Heilige Geist, was da erzählt wird, was da gemacht wird, was da unternommen wird, dieses Projekt oder was auch immer ist. Der Herr weckte nachts den Josef im Traum. Vielleicht wirst du nicht sofort auf der Stelle spüren, aber nachts hat der Herr den Josef im Traum geweckt und sagt, Josef, nimm die Maria, das Kind und hau ab nach Ägypten. In der Nacht. Es kann sein, und das ist das Reden des Heiligen Geistes. Das ist, wie Gott das gute Leben verwirklicht in uns. Wir müssen bereit sein, auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Sofort zu reagieren, wenn Gott redet. Nimm das Kind und die heilige Familie und haut ab nach Ägypten. Oder sogar diese Weisen aus dem Osten, auch ihnen sagte der Herr im Traum, geht nicht nach diese 6 Kilometer oder 10 Kilometer da nach Jerusalem zurück, geht auf einem anderen Weg in das Land zurück. Auch die haben das gehorcht und die haben ihr Leben gerettet, sonst wären sie da ins Gefängnis gekommen womöglich oder wären erledigt, liquidiert worden, damit die Sache nicht rausfliegt oder aufgeht. So, wir müssen also auf den Herrn uns konzentrieren und sagen, was er euch sagt. Hört die Stimme Gottes. Lerne. Du musst es lernen. Wir gehen kritischen Zeiten entgegen. Geschwister, wir müssen lernen, sofort zu reagieren, wenn es sein muss. Wenn Gott uns sagt, heb dein Geld vom Konto ab. Das Geld ist gleich futsch. Nur als Beispiel. Oder setz das Ding so und so, kauf was Stabiles. Weißt du, du leg dein Geld in irgendwelche Wertsachen an. Du musst es genau wissen. Natürlich kannst du jetzt dumm sein und sagen, der Pastor hat gesagt, jetzt Geld vom Konto abheben. Das muss der Heilige Geist dir sagen. Und dann, dass der Heilige Geist dir sagt, jetzt kauf die stabile Schuhe und kauf dir einen Wintermantel. Es kann kalt werden. Und ein paar warme Decken. Vielleicht fällt die Heizung aus. Ja. Aber das muss der Herr dir sagen. Der Herr muss dir sagen, was du essen und was du trinken sollst. Denn wir sind von Gott abhängig, Geschwister. Und das Leben mit Gott ist ja so ein Abenteuer, so schön wie es ist. Aber es ist ein bisschen kompliziert. Für Menschen, die fleischlich sind, das sagt, es geht nicht, ich habe ja noch Familie und so weiter. Du bringst deine Familie gut durch, wenn du Gott vertraust. Das gute Leben gibt es erst, wenn wir anfangen, uns von dem Geist Gottes leiten zu lassen, vom Heiligen Geist, hören auf den Heiligen Geist, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Welche der Geist Gottes leitet. Und unser Leben ist ein Meisterwerk, vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Der Heilige Geist bringt uns auf den Weg, wo das Gute liegt. Und er wird uns aufmerksam machen, hier sollst du graben. Hier liegen Schätze verborgen. Oder sag, nein, lass das weg, das bringt nichts. Du musst dort und dorthin gehen. Und wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du überall das gute Leben leben. Du kannst natürlich alles wählen. Alles ist richtig und alles ist falsch. Und du bist richtig. Aber wenn der Herr mit dir ist und Abraham sagt, ich kann auch in einem Gebirge wohnen, da in dieser kargen Gegend. Lot, du kannst ruhig nach Sodom ziehen. Mir ist es egal, mit Gott komme ich überall durch. Wenn du Gott auf deiner Seite hast, kommst du überall durch. Wenn du Gott nicht auf deiner Seite hast, da kannst du in dieser grünen, fruchtbaren Gegend von Sodom sein. Du wirst alles verlieren, was du hast, was du dir erwirtschaftet hast. Der Heilige Geist ist es, der uns reich oder arm werden lässt. Wenn wir den nicht haben, verarmen wir. Investieren unser Geld in Götzen, in Sodom und Gomorra. So, noch ein paar Gedanken ganz schnell. Sei demütig, damit Gott dich segnen kann. Gott segnet nur die Demütigen. So viele Menschen geht es nur um Prestige. Ich habe in Süddeutschland da ein Ehepaar gehabt. Da war die Frau Schweben, Gott segne sie. Dann sagt sie, Mann, guck mal, die kaufen sich ein neues Auto. Wir brauchen auch ein neues Auto. Und der arme Mann muss jetzt zwei Berufe ausüben, damit sie genug verdienen, damit sie sich Auto kaufen kann. Und dann, guck mal, die haben sich jetzt neuen Perserteppich gekauft. Immer was die haben. Und so weiter. Wir müssen auch jetzt was, brauchen neuen Teppich in der Wohnung. Obwohl die schönes Häuschen haben. Ihr Häuschen war wie Puppenhäuschen dort. So. Und was ist am Schluss gewesen? Der Mann hat einen Herzinfarkt gekriegt. Und warum viele Männer Herzinfarkt kriegen, ist, weil die Frauen sie so treiben und jagen. Wir brauchen das, wir brauchen das. Guck mal, die haben das und die haben das. Und was wir? Wo sind wir? Wir leben noch alle in dem Mond. Was? Nein, sei demütig, bescheiden, zufrieden, dankbar. Angeberei ist die Ursünde des Teufels gewesen. Israeliten wollten auch so sein wie die Ägypter. Und da haben sie goldenen Kalb sich da gezimmert und gegossen. Weißt du, du brauchst niemanden, der für dir vorangeht. Wenn du Kind Gottes bist, du hast das Wort Gottes, der Geist Gottes leitet dich und sein Wort ist Licht auf unserem Fußweg. Und weißt du, du hast die Leitung. Ihr habt die Salbung, dich muss niemand lehren. Es ist gut, dass wir predigen, aber das ist nur zur Motivation. Die Leitung, die Führung geschieht zu Hause, privat, im Stillen, in deiner Kammer oder in deinem Liegestuhl. Dann müssen wir lernen. Weißt du, hör nicht auf Menschen, wenn die dir dich raten. Hör, was dein Herz sagt, die innere Stimme, die ist ganz wichtig. Aber nicht die innere Stimme aus dem Bauch heraus, sondern aus dem Heiligen Geist. Und die Initiative muss dann vom Heiligen Geist kommen. Und dann auch die Kraft, das auszuführen. Der Heilige Geist steht uns bei. Viele Christen brauchen immer einen Vormund, den sie beauftragen können. Mach du das, kannst du nicht für mich das machen? Kannst du für mich nicht dorthin und dorthin gehen? Wenn du etwas erreichen willst, das gute Leben erreichen willst, du musst aufstehen, du musst hingehen, du musst es tun. Sei Täter des Wortes. Du glaubst, aber du musst auch tun. Der Teufel will dich einfach degradieren, dass du deine Berufung anderen aushändigst, die Vollmacht anderen gibst, deine Vollmacht nicht gebrauchst. Du hast Vollmacht. Du sollst auf Schlangen und Skorpione treten und nicht die anderen für dich. Gott will dein Wohl sein, dass dir wohl geht. In Johannes, 3. Johannes Kapitel 2, Vers 2, da steht es, ihr Lieben, ich bete, dass ihr in allen Dingen gedeiht und werdet in allen Bereichen Gesundheit und so weiter erlangen und dass dir so geht, wie es deiner Seele geht, dass deine Seele gedeiht, heißt es richtig übersetzt, dass deine Seele gedeiht. Ich bete, dass in allen Dingen dir gut geht und deiner Seele gut geht und deine Seele gedeiht. Wie geht's deiner Seele? Und wie es deiner Seele geht, so geht's dir wirklich. Und deine Seele, wenn die nachts nicht schlafen kann, dann kannst du tagsüber auch nicht arbeiten. Du brauchst einen Frieden in deiner Seele. Wie geht es deiner Seele? Gott will, dass du in allen Dingen gedeihst, aber das Gedeihen fängt in der Seele an. Deshalb, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Deine Seele ist für Gott ganz wichtig. Du solltest nur das wollen, was deine Seele von Gott aus will. Gott will, dass du im Leben weiterkommst, dass du in allen Stücken gedeihst. Mir gefällt dieses alte Lutherwort, gedeihst. Dass du dich ausdehnst, dass du üppig wirst und wächst, dass du florierst und blühst und grünst und dich positiv entwickelst. Gottes Wille ist, dass du alle Krisen erfolgreich meisterst. Und du fängst bei der kleinsten Krise an, nicht bei der größten. Fang mal bei den kleinen mal an, bei den kleinen Dingen. Denn die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Fang bei den Kleinigkeiten an. Und du wirst so stark, wie du in den Kleinigkeiten stark bist. Der Teufel wird nie kommen und sagen, das ist viel zu groß, das schaffst du sowieso nicht. Aber die Kleinigkeiten, die übersiehst du. Aber davon hängt alles ab. Und dann kommt der Aaron und sagt, ja, lasst uns ein Kalb gießen und so weiter. Weißt du, dann hör nicht auf die Priester. Und ich bin selber Pastor. Und ordiniert auch noch dazu. Aber weißt du, was ich sagen möchte? Hör nicht auf Pastoren, die nicht Gott dienen. Die nicht an Gott glauben. Und hör nicht auf ihr Rat. Oh, guck mal, ich frage mich, lieber Bruder Aaron, bist ein Levit, ein Priester, und du erlaubst so etwas, dass die Kinder Gottes sich ein Kalb gießen, und du bist derjenige, der das formiert und das macht und das ausführt, bist du wahnsinnig? Wo sind wir denn? Das Verderben geht vom Altar aus. Das hat Gott mir vor Jahren gesagt. und Priester. Und Aaron war sogar Hohepriester und Oberpriester. Aber die lassen sich von dem Pöbel leiten und die Priesterschaft ist immer menschlich geleitet. Ja, wir brauchen jetzt den Moses, kommt nicht zurück. Dein Bruder ist verschollen im Gebirge irgendwo. Es ist traurig, dass die Kirche die Meinung des Staates oft vertritt und Staatskirche und so weiter. Weißt du, es ist traurig und ich denke, wir haben ja vor kurzem Christopher Street Day gehabt und so weiter, dass die Glocken der Kirche, der evangelischen Kirche da in Mitte Christopher Street Day eingeläutet haben, die Kirche den Segen gegeben hat. Wir haben Aaron Gies, das goldene Kalb. Wir haben das gehabt hier in Berlin. Und dann tanzen sie und machen Luftsprünge und man wundert sich, warum klappt es mit unserer Religion nicht mehr? Weißt du, Gott sagt entweder ich oder ihr. Er wählt, wer mir dienen wollt. Er wählt Gott und Mammon. Er wählt. Es gibt nur einen Gott, dem man dienen kann. Und Gott macht nicht überall mit. Und deshalb, man muss fragen, meine Kirche, meine Gemeinde, macht die überall mit? Ist die überall engagiert in der Ökumene, in der Allianz und Weltkirchenrat und was weiß ich? Friedensgebet, wo Buddhisten, Hindus und Moslems und alle zusammen auf einen Haufen beten. Weißt du, ich frage mich, zu welchem Gott beten die Leute eigentlich? Der eine betet zu Buddha, der Tat ist kein Gott, aber das ist irgendein, weißt du, und welcher Gott muss jetzt helfen und erhören? Ich toleriere alle Leute, jeder soll zu seinem Gott beten, aber der Gott muss auch helfen und antworten. Und wir wundern uns über die ganze Fehlentwicklung in diesen letzten Tagen. Du machst vielleicht alles richtig. Aber da, wo du hingehörst, die machen es nicht richtig. Die gießen das goldene Kalb. Weißt du, das arme Kind Gottes kann nichts dafür. Die Oma in der Gemeinde kann nichts dagegen tun, wenn der Priester das goldene Kalb gießt und alles einschmilzt. Gehorchst du wirklich der Stimme Gottes und sagst du, ich gehe mit dem Herrn? Oder lässt du dich bluffen? Gottes Wille geschieht nicht in allen Dingen. Was Gott nicht gepflanzt hat, das wird er ausreißen. Und nicht gedeihen lassen und nicht wachsen lassen. Gott will, dass es dir gut geht. In Josua Kapitel 1, das wird uns angewiesen, wie wir ein starkes, gesegnetes Leben führen. Und ich denke, das ist wichtig, dass du das liest und das verstehst und hörst und zergehen lässt. Gott sagt zu Josua, sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen. 1. Josua Kapitel 1, Vers 6. Und dass ich ihnen zum Erbe gegeben habe und euren Vätern geschworen habe. Vers 7, sei nur getrost und unverzagt. Und das ist, wie du das gute Leben lebst. Sei getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Moses, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken. Und damit du alles recht ausrichtest und weißt, wohin du hingehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Also red drüber, red. Sprich darüber, betrachte es Tag und Nacht. Internetbibelschule oder Gemeindebibelschule und was weiß ich. Lerne mehr und mehr das Wort Gottes zu verstehen, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Also, wenn du keine Gottesoffenbarung hast, brauchst du auch keine. Aber in der Bibel ist die Gottesoffenbarung schon bereits da. Da musst du nur die Bibel aufschlagen und Gott offenbart sich dir. Und die meisten Leute, die sagen, ja, Gott redet zu mir nicht. Ich muss sagen, Leute, ihr lest die Bibel nicht. Da steht alles drin. Und der Heilige Geist verstärkt das nur noch. Der Heilige Geist bringt uns keine andere Offenbarung, als die, wie sie in der Bibel ist. Der Heilige Geist ist nur der Verstärker. Der macht uns das Wort Gottes lebendig. Plötzlich hast du bewegende Bilder vor dir. Aus diesen toten Bildern. Aber lass mich weiterlesen. Vers 8. Dass du es tust und dass du darüber redest, wie es geschrieben steht, und darüber nachdenkst, Tag und Nacht, also du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken, dann wird es dir auf deinem Wegen alles gelingen und du wirst alles recht ausrichten. Wenn du anfängst, das Wort Gottes zu beherzigen, umzusetzen, wird alles gelingen. Du wirst recht ausrichten. Und Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens, getrost und unverzagt. Kommt heute nicht, kommt's morgen. Dass du gar nicht so hetzen musst oder jagen musst oder treiben musst oder dich treiben lassen musst. Sei unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Der Herr, dein Gott, ist in allem, was du tust. Das gute Leben, das hat er dir versprochen. Es geht also nicht nur ums Geld hier, sondern um den Segen Gottes. In allem, was du tust, es wird dir gelingen. Und du musst nichts unter Druck machen. Gottes Plan ist deine Vollendung. Er wird hinführen und es wird alles so kommen, wie er es versprochen hat, Schritt für Schritt. Viele denken, ja, ich habe Fehler gemacht, ich bin so und so gegangen. Nein, Gott macht keine Fehler, Gott verspätet sich nicht. Gott braucht Menschen, die einfach sich von ihm führen lassen. Vielleicht bist du so einer. Braucht gereifte Persönlichkeiten. Braucht Menschen, die ihre Gaben, ihre Schätze gebrauchen zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und Gott, das, was er dir gegeben hat, will er, dass du gebrauchst. Deine Gesundheit zur Ehre Gottes, die Weisheit, dein Kopf, deine Gaben, deine Worte, deine Ohren, deine Hände, deine Füßen, dein Charakter. Ganz besonders der Charakter. Was nützt du als Haufen Gaben, aber dein Charakter ist Mist. Weißt du, du machst alles zunichte mit dem schlechten Charakter. Das gute Leben funktioniert erst, wenn auch ein guter Charakter dahinter steht. Eine gute Persönlichkeit. Eine ehrliche Persönlichkeit, wahrhaftige Persönlichkeit. Und dann, du musst am richtigen Platz, im richtigen Augenblick sein. Dann hast du Glück. Da brauchst du nicht 6 richtige im Lotto. Dann hast du Glück, wenn du das Richtige im richtigen Augenblick tust, das Richtige brauchst. Du musst nicht deinen Schmuck da einfach nur hergeben und dein Leben verplempern, verschleudern. Gott will, dass es dir eigentlich an allen Stücken gut geht. Und Jesus im Neuen Testament sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches, alles was du brauchst, was die Heiden sich für Kopfzerbrechen machen, zufallen. Weißt du, Gott an erster Stelle setzen. Dann sieht alles plötzlich ganz anders aus. 0000 und dann kommt 1 davor. Das ist 1 Million. Weißt du, Gott muss an erster Stelle in deinem Leben stehen. Er muss vor deinem Partner stehen, vor deiner Gesundheit, vor deinem Leben, vor deiner Arbeit, vor deiner Familie, vor deiner Gesundheit. Gott muss immer vorne stehen. So wie die Vorzeichen in der Musik. Und da läuft nachher alles danach ab. Wärst du bereit? Jetzt kommt eine ganz heikle Frage. Wärst du bereit, um den Segen Gottes in dein Leben zu erlangen? Wärst du bereit, den Isaak zu opfern? Deinen Isaak? Den Liebsten, für den du gebetet hast, für den du so lange gewartet hast, der Erbe der Segnungen und Verheißungen Gottes ist, die ganze Hoffnung des Volkes Gottes sogar oder der Sache Gottes steckt, wärst du bereit, deinen Isaak zu opfern? Na, Frage. Gott will wissen, liebst du ihn mehr als alle seine Segnungen, alle seine Verheißungen? Liebst du Gott mehr als deinen guten Ruf, deine Anerkennung, dein Titel? Bist du bereit, es zu opfern und sagst, ich werfe alles über Bord, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne? Wärst du auch so ein Paulus? Wärst du bereit? Liebst du Gott mehr als deine Eltern? Wer nicht absagt, Vater, Mutter, Sohn, Bruder, Schwester etc., kann ich mein Jünger sein? Liebst du Gott mehr als Essen und Trinken? Ja, aber Herr, liebst du Gott mehr als jedes Vergnügen? Die Bibel sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und alles, was in dir ist. Das ist sehr viel, das ist sehr viel. Das andere wollen wir gar nicht diskutieren. Wir können das andere erst lieben, wenn wir Gott an erster Stelle haben und Gott zuerst lieben. Und dann fangen wir das gute Leben an zu leben. Und wir haben Segen und Fluch, Gott legt beides vor. Und wenn wir nicht Gott lieben, stehen wir unter dem Fluch. Verflucht ist sogar jeder, der sich auf Menschen verlässt. Dann rennen wir zu Menschen, nehmen Kredit bei den Menschen. In Arabischen gibt es eine kleine Geschichte, die will ich euch schnell erzählen, ein bisschen umgemogelt auf unsere Verhältnisse. Ein Mann ist im Gefängnis und er hat ein Kind und das Kind bringt ihm jeden Tag zu essen mit, also versorgt ihm mit Lebensmitteln, so was es braucht. Es ist sein Kind. Der Mann war so traurig. Und dass er dem Kind nicht mehr geben kann, dass das Kind keine bessere Zukunft hat und dass ihm die Hände gebunden sind, dem Kind zu helfen, sitzt aber im Gefängnis gefangen. Sein ehemaliger Richter fühlt plötzlich Mitleid in ihm und hört seine Klagen und dann schickt er einen Mann vorbei und dann sagt er, frag doch diesen Gefangenen, ich will dein Kind adoptieren und dem Kind eine Zukunft geben. Er soll bei mir zu Hause wohnen, in meinem Palast, war ein Fürst. Zwar, es ist dein Kind, aber er gehört auch zu meinem Volk. Und ich will auch für ihn was Gutes tun. Ich will für ihn sorgen. Und ich werde ihn in meinen Palast aufnehmen. Er wird alles haben, er wird Ausbildung bekommen. Alles, was du ihm wünschst. Dann sagt der Gefangene, das geht nicht. Fängt an zu weinen und zu klagen. Ich werde mein Kind nicht hergeben, das ist mein Trost. Also ich will ihn behalten. Und dann im Gefängnis kommt er zurück. Was wollte der Herr da von dir? Hat er seinen Freunden erzählt im Knast. Dann sagen die, du, deine Klage ist sinnlos. Wenn du Erbarmen mit deinem Kind hast, wirst du ihn gehen lassen. Wenn im Palast wird er aufwachsen, er wird alles haben, was er braucht, wird Bildung haben, wird vielleicht ein feiner Mann werden. Und vielleicht kommt er eines Tages zu dir und macht dich sogar frei aus diesem Gefängnis, oder befreit dich aus diesem Gefängnis, weil er so viel Einfluss hat und so weiter. Und wird der Fürst sogar, oder vielleicht wird er auch so einsehen, dass er ja dich sogar freikauft, soll es ihn doch erlauben, dass der Fürst dich dein Kind adoptiert. Und seine Vorfreunde redeten ihm zu, aber nein, das ist mein Kind, wer versorgt mich dann nachher im Gefängnis? Dann sagen sie, du jammerst nur wegen deinem Ego. Du jammerst nur wegen deinem Ego. Wer versorgt dich nachher? Wer bringt dir das Essen? Weil du gewöhnt bist, jetzt jeden Tag vom Kind versorgt zu werden und so weiter, aber du denkst nicht an seine Zukunft. Du denkst nicht an seine Zukunft, du denkst nur an deine Zukunft. Das Kind muss nicht wegen dir leiden, haben seine Freunde dann gesagt. Wenn das Kind im Palast aufwächst, ist es nur zu deinem Vorteil. Lass es gehen. Und der Mann hat mit sich gekämpft. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, auf jeden Fall, hier höre ich auf. So vieles machen wir nur für unser Vorteil. Mancher Junge, manches Mädel heiratet nie, weil die Mutter das Kind an sich bindet. Ich brauche jetzt Vater, brauche die Tochter, ich brauche den Sohn und so weiter. Und die bleiben ledig. Und wir wundern uns, warum das alles so passiert. Weil die Mutter oder der Vater das Kind nicht loslässt. Wir müssen die Kinder loslassen, sonst lernen sie nie fliegen. So lernen sie nie auf eigene Füße zu stehen. Und wenn du genau hinter den Kulissen schaust, ist es immer das Problem gewesen, nicht losgelassen. Gott will das Beste für dich und deine Lieben. Lass los, die du so an dir gebunden hast. Ob es jetzt Mann oder Kind oder Frau ist oder Arbeit ist oder was es auch ist, eine Sache, löse dich von deinen Vorteilen und frag, was dient dem Reich Gottes? Was dient der Allgemeinheit? Was dient der Ewigkeit? Was ist eigentlich das Beste für die Ewigkeit? Was wäre jetzt das Beste in deiner Entscheidungssituation und in deiner Lage, das Beste für die Ewigkeit? Und wir sollten die Ewigkeit im Fokus haben und nicht das Zeitliche, das Begrenzte, das Jetzt. So viele suchen nur augenblicklichen Genuss, so wie der Esau. Ach, heute knurrt mein Magen, ich will Linsen, meine Linsen, meine Linsen. Und verkauft für ein billiges Linsengericht sein Erstgeburtsrecht. Und so viele verplempern ihre Werte, ihre Schätze, nicht nur die armen Israeliten, auch die Edomiter, Esau hier. Es ist das Geheimnis, das ich dir weitergeben möchte und dir einfach sagen möchte, das, was die Gefangenen dort im Lager, im Gefängnis gesagt haben, in Arabien, auf dich wartet ein besseres Leben. Lass los. Krall dich nicht fest an dieses Irdische, das Vergängliche, an den Augenblick. Gott will, dass es dir wirklich gut geht, und zwar für immer. Nicht nur gelegentlich, nicht nur jetzt gerade, vielleicht zeitlich. Du hast vielleicht jetzt Glück für ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre. Aber was ist für die Ewigkeit? Was ist für die Ewigkeit? Was hast du für die Ewigkeit gewonnen? So, Gott will das Beste für dich, und deshalb pass sehr gut auf, dass du nicht auf den falschen Dampfer steigst, im falschen Zug. Dass die Weichen richtig gestellt werden. Und dann, wenn du dann nachher weißt, ich bin gewiss, Gott will das Beste für mein Leben, dann wird auch der Herr dich auch so leiten. Aber du musst zuerst mal wissen, ist das wirklich das Beste? Denn denen, die Gott lieben, dienen auch die schlechten Dinge zum Besten. Ich weiß nicht, ob ich euch schon die Geschichte erzählt habe. Römer 8, 28. Es ist im Ruhrgebiet gewesen, und damit komme ich zum Schluss. Wirklich. Römer 8, 28, da ist ein Bergbauer, also Bergmann, und der war der Gläubige, und er hat immer, zu immer, was in seinem Leben passierte, sagte immer Römer 8, 28, dort steht's, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Und da kommt so großer Köder vorbei, sie stehen da und warten auf die Abfahrt mit dem Korb in die Tiefe, kommt so großer Köder vorbei und er hält seinen Beutel mit seinem Mittagessen, was alles drin ist, und dann irgendeiner der Kollegen schmeißt den Beutel dem Hund zu. Der Hund schnappt den Beutel und rennt auf dem Parkplatz und der jagt dem Beutel nach und erwischt natürlich. Und als er dann hat, sagt der Römer 8, 28, jetzt ist mein Korb in die Tiefe gegangen, heute muss ich unbezahlten Urlaub nehmen. Römer 8, 28, aber Herr, du weißt, warum das alles ist. Dann kommt der dann vom Parkplatz zu einem Bergwerk, einem Schacht, wo es abgeht, und dann kommt schon der Direktor entgegen, sagt, um Himmels Willen, ich muss jetzt Urlaub und nehmen und muss dem Direktor sagen, was passiert ist, aber Römer 8, 28, dann sagt er, Sie sind der Einzige von der ganzen Mannschaft, der überlebt hat, der Korb ist abgestürzt, gerade soeben in die Tiefe, und Sie sind alle tot. Römer 8, 28. Ich habe dieses Zeugnis, der hat bei uns in der Gemeinde Zeugnis mal gegeben. Also er verdankt der Bibelstelle sein Leben. Er hat es einfach aus Gottes Hand genommen. Nimm jede Situation aus Gottes Hand. Gott will das Beste für dein Leben. Römer 8, 28. Lies es zu Hause nach, was da drin steht. Da steht noch mehr drin, aber das ist für dich. Römer 8, 28. Gott will das Beste. Lass uns aufstehen. Lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer das Beste für deine Kinder willst. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir es nicht erklären können, auch wenn wir nicht irgendwie auf dem Tisch präsentieren können, wie, was, warum, weshalb. Aber Herr, du hast nicht Gedanken des Leides mit keinem deiner Kinder, denn du bist ein guter Vater. Herr, und alles, was in unserem Leben passiert, dient zu unserer Auferbauung, dient zu unserer Veredelung, dient zu unserer Stärkung, dient zu unserer Motivation. Herr, durch Kämpfe werden wir stark. Durch Kämpfe lernen wir siegen, werden wir Sieger, werden wir Überwinder. Vater, ich danke dir für jede Lebenssituation, auch Dinge, die ich nicht verstehe, für mein persönliches Leben. Ich weiß, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Egal, was der Teufel einem vorgaukelt und erzählt, Herr Jesus, ich weiß, du hast Gedanken, gute, positive Gedanken über jeden deiner Kinder und du willst das Optimale aus unserem Leben machen, Herr. Halleluja. Und egal, wo wir hinkommen, egal, was passiert, wir sind immer, wenn wir mit dir sind, im grünen Bereich. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen.